Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Die Woche beginnt und Matthias Kochanek, Intensivmediziner aus Köln, ist sauer.
Emotional muss ich ganz klar sagen, ärgert sich maßlos, mit wie viel Ignoranz und Dummheit man in diese Welle wieder reinschlittert.
201,1, die 7-Tage-Inzidenz heute, so hoch wie noch nie in der Pandemie. Hätte man verhindern können, sagt Kochanek in diesem Podcast.
Ich will fast sagen, man ist ein bisschen abgestumpft und das ist eigentlich eine Situation, die für uns als Mediziner, vor allem auch für die Pflegekräfte, eine extrem schlechte Grundlage ist, Menschen wirklich gut zu versorgen.
Wie viele Covid-19-Patientinnen und Patienten er aktuell versorgen muss und wie die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland ist, darüber spreche ich mit ihm. Lars Klingbeil hat an diesem ersten Wochentag gleich mal klargemacht:
Meine Aufgabe in der SPD ist noch lange nicht erledigt.
Lars Klingbeil steigt vom Generalsekretär zum SPD-Chef neben Saskia Esken auf.
In jedem Fall würde ich Lars Klingbeil als einen Brückenbauer bezeichnen, der eben auch durchaus zwischen verschiedenen Lagern vermitteln kann.
Ob das ein leichter oder ein schwerer Job wird für den Brückenbauer Klingbeil, bespreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz. Und sie sind wieder da, spinnen bei uns zu Hause, kommen in die Wohnung von draußen rein, weil es bei uns wärmer ist. Wie gut das Zusammenleben zwischen Spinne und Mensch klappt und wie intelligent die Achtbeiner wirklich sind, auch das klären wir in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Doppelt so viele Corona-Patienten auf Intensivstationen. Das befürchten die Mediziner in den kommenden Wochen. Schon jetzt sind wohl genauso viele Covid-19-Patienten auf der Intensiv wie vor einem Jahr in der zweiten Welle. Ist zumindest aus Bayern zu hören. Dort springt heute die Krankenhausampel auf Rot. Sachsen und Bayern, die beiden Bundesländer mit den höchsten Zahlen aktuell. Matthias Kochanek ist Leiter der internistischen Intensivmedizin an der Uniklinik in Köln. Wie ist die Lage bei Ihnen?
Momentan würde ich sagen, angespannt, aber noch mit Luft nach oben, würde ich sagen. Wir haben so einen etwas anderen Verlauf jetzt in Bayern und Sachsen, Thüringen zum Beispiel auch. Wir hatten eigentlich schon ab Sommerferien eigentlich eine konstant hohe Belastung. Das heißt, ungefähr 10-20% unserer Betten, Intensivkapazitäten für Erwachsene sind eigentlich ständig mit Covid-Patienten belegt. Das geht mal rauf und runter, aber im Schnitt ungefähr 15-20%. Und das, was wir nicht so mitgenommen haben, was momentan in Bayern oder in Sachsen und auch in Thüringen passiert, ist dieser exponentielle Anstieg. Das ist momentan bei uns noch zu schaffen, aber man merkt, es wird dünner.
Was ist jetzt denn konkret in der vierten Welle anders bei Ihnen auf der Intensivstation?
Die meisten Patienten, die bei uns landen und auf der Intensivstation behandelt werden müssen, sind ungeimpft. Man kann grob sagen, es sind natürlich jetzt kleine Fallzahlen nur, aber man kann grob sicher sagen, dass 80% der Patienten sozusagen nicht geimpft sind, teilweise bis 90% nicht geimpft sind. Mhm. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die Patienten, die geimpft bei uns auf Intensivstationen landen, meist in der Regel immer Patienten sind, die eine hohe Begleiterkrankung oder viele Begleiterkrankungen haben, also Komorbiditäten. Dazu zählen Krebserkrankungen, dazu zählen Niereninsuffizienzen, wo man schon, sag ich mal, eine gewisse, sag ich mal, schwer eingeschwächtes oder ein allgemein geschwächtes Immunsystem sieht. Und da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass auch die Impfung nicht immer 100% Schutz bietet. Mhm. Aber man muss auch bei diesen Patienten feststellen, dass die auch häufig einen etwas blanderen Verlauf haben, also nicht so einen schweren Verlauf haben wie die komplett ungeimpften Patienten.
Lassen Sie uns mal auf ein Bild von Christian Drosten im Virologen schauen. Mhm. Das hat er bei Twitter geretweetet und auf dem sind ziemlich viele Medikamente zu sehen, die wohl ein Covid-19-Patient während der Behandlung bekommt. Was ist das alles?
Ja, die intensivpflichtige Behandlung dieser Patienten macht es nötig, dass wir eine Reihe von Medikamenten einsetzen, die sozusagen standardmäßig mit einer hohen Evidenz auch sozusagen versehen sind. Das fängt an von einem Magenschutzmittel bis hin über Medikamente, die die Narkose oder diese Beatmungssituation überhaupt für die Patienten erträglich machen, sogenannte Sedativa. Es geht über Antibiotika bis hin natürlich auch zu den entsprechenden Spezialmedikamenten, die jeder Patient vielleicht sowieso schon an Bord hat. Mhm. Das führt natürlich in der Summe zu, ich sag mal, grob geschätzt würde ich sagen, jeder Patient, der bei uns liegt, hat sicher im Schnitt 4-6 Medikamente standardmäßig drin über den Tag verteilt, unterschiedlicher Arten, also von Antibiotikum angefangen bis zu Sedativum natürlich. Mhm.
Und diese 4-6 Medikamente, vertragen Sie sich miteinander oder kann es sein, dass da auch Nebenwirkungen auftreten in Bezug auf Corona-Impfstoffe?
Ja, also in der Regel wissen wir als Ärzte natürlich, welche Medikamente gut miteinander passen, welche Nebenwirkungen die haben, welche Kontraindikationen bestehen. Müssen die dann natürlich nach Wichtigkeit einsetzen und auch abschätzen, ob trotzdem eine Kombination möglich ist. Wir sehen momentan keinen Hinderungsgrund dieser Medikamente bezüglich der Covid-Vaccinierung oder der Impfung. Mhm. Da haben wir bisher noch keine Nebenwirkung gehabt. Und man muss ja fairerweise sagen, das ist ein sehr schizophrener Zustand, dass Menschen auf der einen Seite sozusagen Angst vor einer Corona-Impfung haben, aber sich keine Gedanken machen über das, was wir auf Intensivstationen noch alles geben müssen, damit wir das Überleben dieser Patienten sichern können. Und ich vergleiche es mal so ein bisschen damit, obwohl wir wissen, dass es sinnvoll ist, mit einem Sturzhelm Fahrrad zu fahren, machen wir es auch nicht. Mhm. Und wissen auch, dass Rauchen schädlich ist, aber trotzdem haben wir so eine schizophrene Situation, dass wir uns über so einen lächerlichen Impfstoff, ehrlich gesagt, Gedanken machen, ob das sinnvoll ist oder nicht.
Herr Kochanek, ich würde mal gerne von Ihnen hören, wie Sie das einschätzen. Wir sind ja jetzt an der Situation, die hatten wir ja schon einmal. Wir haben eine Bettenbelegung, die jetzt schon an der zweiten Welle dran ist, wie wir sie letztes Jahr hatten. Und man schlittert mehr oder weniger wieder unbedacht in die gleiche Situation rein. Das, was jetzt stattfindet, hätte man voraussehen können. Und vielleicht wird das in Zukunft auch wieder stattfinden.
Mhm. Emotional muss ich ganz klar sagen, ärgert es mich maßlos, mit wie viel Ignoranz und Dummheit man in diese Welle wieder reinschlittert. Auf der anderen Seite habe ich die Situation, ich hätte jetzt am Wochenende selber Dienst gehabt, Hintergrund, habe lange Zeit auch im Krankenhaus, Samstag, Sonntag. Mhm. Ist so ein bisschen, ich will fast sagen, man ist ein bisschen abgestumpft. Und das ist eigentlich eine Situation, die für uns als Mediziner, vor allem auch für die Pflegekräfte, eine extrem schlechte Grundlage ist, Menschen wirklich gut zu versorgen. Ich möchte mich davor schützen und auch meine Pflegekräfte und auch meine Assistenzärzte davor schützen, dass man sozusagen emotionslos in den Beruf reingeht und das alles gleichgültig hinnimmt. Aber nichtsdestotrotz ärgert das einem schon maßlos, muss man sagen. Und ich finde, mir steht es nicht zu, als Arzt grundsätzlich zu sagen, ich behandle den Patienten, der nicht geimpft ist, anders wie jemand, der geimpft ist. Aber ich merke das auch in Gesprächen, auch nicht nur bei uns in der Klinik, sondern auch deutschlandweit, dass das ignorante Verhalten bezüglich Impfung natürlich auch wirklich viel Frustration hervorruft und auch hier mal viel Unverständnis hervorruft.
Matthias Kochanek, Leiter der internistischen Intensivmedizin an der Uniklinik in Köln. Ich danke fürs Gespräch und in erster Linie auch für Ihre Arbeit dort.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich will, dass es weitergeht. Ein Wahlsieg reicht mir nicht. Ich finde, wir haben noch viel vor uns als SPD und genau darum muss es jetzt gehen, die SPD als moderne Volkspartei zu positionieren.
Er hat noch einen Plan für die SPD. Die Partei ist, obwohl sie ja die Bundestagswahl im September gewonnen hat und mit Olaf Scholz den möglichen Kanzler stellen wird, noch nicht am Ende. Das sagt Lars Klingbeil, bisheriger Generalsekretär, wird Norbert Walter-Borjans an der Parteispitze ersetzen, neben Saskia Esken. Ich habe heute darüber mit der Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz gesprochen und wollte von ihr erstmal wissen, für was Lars Klingbeil eigentlich steht.
Lars Klingbeil ist ein profilierter, erfahrener Politiker. Er hat bundespolitisch schon gehörige Erfahrung gesammelt in verschiedenen Ämtern, Positionen. Er ist auch Kommunalpolitiker. Er war stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, also der Jungsozialisten. Das heißt, er hat auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Gremien viel Erfahrung gesammelt. Und fachpolitisch ist er eben in der Verteidigungspolitik profiliert und als Digitalpolitiker auch erfahren. Zum Schluss eben als Generalsekretär bekannt geworden, der ja auch der Wahlkampfmanager von Olaf Scholz und der SPD im Bundestagswahlkampf 2021 gewesen ist.
Er ersetzt Norbert Walter-Borjans, der eher dem linken Parteiflügel zugerechnet wird. Was bedeutet das jetzt für die Partei mit Lars Klingbeil?
Naja, Lars Klingbeil ist ein Brückenbauer. Er ist nicht dem linken Parteiflügel zuzurechnen. Vielleicht müssen wir auch gar nicht mehr so sehr in dem klassischen Links-Rechts-Schema aktuell in dieser Partei denken, sondern wenn wir uns das anschauen, wie das im vergangenen Jahr gewesen ist. Olaf Scholz ist Bundeskanzlerkandidat geworden und die Vorsitzenden ja, werden immer dem linken Lager zugerechnet. Aber das hat sich ja wunderbar eigentlich als Teamlösung letztlich erwiesen und was medial ja schon ein bisschen auch skandalisiert worden ist über eine lange Zeit. Da geht ein Bruch durch die Partei. Wie will man das schaffen? Wie will man das zusammenführen? Ist eben auch eine große Leistung des Brückenbauers Lars Klingbeil, der das als Generalsekretär und durchaus auch Wahlkampfmanager eben großartig gemacht hat. Und insofern ist es in gewisser Weise auch eine folgelogische Konsequenz, dass er jetzt Vorsitzender der Partei wird, wenngleich natürlich auch in einem sehr jungen Alter mit Anfang 40 Vorsitzender dieser stolzen alten Partei zu werden, ist sicherlich auch schon eine große Aufgabe.
Aber mal höre ich so ein bisschen raus, man kann nicht sagen, Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert eher so ein bisschen Tendenz links und jetzt mit Klingbeil ja vielleicht wieder in die Mitte zurück in der Partei, das siehst du anders.
in die Mitte zurück ist einfach ein bisschen schwierig. Ja, es gibt verschiedene Flügel. Es gibt den wirtschaftsliberalen oder unternehmensnahen Flügel und den linken Flügel. Aber natürlich wollen alle, letztlich stehen alle ja für eine sozial gerechte Partei, Gleichberechtigung, Solidarität. Das sind so Begriffe, die ja mit dieser Partei auch verbunden werden. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man hier mit diesem ganz klassischen Links-Rechts-Schema argumentiert. In jedem Fall würde ich Lars Klingbeil als einen Brückenbauer bezeichnen, der eben auch durchaus zwischen verschiedenen Lagern vermitteln kann. Und wir haben es ja auch gesehen, er hat mit Kevin Kühnert einen Podcast aufgenommen. Ich glaube, der lief auch während des Wahlkampfes. Und da haben die beiden eben auch ganz spannende, interessante Themen miteinander besprochen und sind da ja auch keinem diskursiven Konflikt aus dem Weg gegangen.
SPD on top aktuell. Was erwartet Lars Klingbeil da für einen Job? Ein leichter?
Ich glaube, es ist nie ein leichter Job, Vorsitzender einer SPD zu sein. Das war es auch schon zu Willy Brandts Zeiten nicht. Insofern, es muss jetzt eine regierungsfähige Koalition gebildet werden. Lars Klingbeil wird dabei eine Schlüsselrolle als Vorsitzender zukommen. Als Generalsekretär war das bisher auch so. Das hat er gut gemacht. Insofern dürfen wir gespannt sein, wie das weitergeht. Aber ein einfacher Job ist es niemals, Vorsitzender der SPD zu sein.
Die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz über Lars Klingbeil. Das SPD-Präsidium hat den bisherigen Generalsekretär als neuen Co-Parteivorsitzenden nominiert. Darüber müssen jetzt auf einem Parteitag die Delegierten abstimmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es werden wieder mehr. Hier huscht mal eine weg oder dort ist mal eine neue Spinnenwebe. Für viele Spinnen ist es draußen einfach zu kalt und deshalb kommen sie vermehrt zu uns in die Wohnung. Das ist schon mal schlau, kann man sagen. Aber Spinnen können noch viel, viel mehr, sagt Deutschlandfunk Nova Reporter Christian Schmidt. Und wir wollen an dieser Stelle für mehr Verständnis gegenüber den achtbeinigen Mitbewohnern werben. Wie?
Ja, indem wir einfach drüber reden, wie cool die Dinger sind. Ich finde sie ja ehrlich gesagt auch nicht so geil. Ne? Ich muss mir das immer wieder einreden, dass Spinnen ja eigentlich gar nichts von uns wollen. So friedliche Koexistenz. Ne? Im Gegenteil, aber sie sind nützlich.
Weil sie zum Beispiel das ganze Getier bei uns in der Wohnung fressen oder warum?
Genau, und sie sind uns sehr treu. Also wenn sie uns als WG-Mitbewohner erstmal nett finden, dann sind die auch gern bei uns. Das bedeutet halt auch, wenn wir sie einfangen, schön mit einem Glas und Pappe drunter natürlich, ne, wenn wir die dann draußen absetzen, dann kommen die wieder, weil sie sich merken, wo sie gewohnt haben. Und das hat mir Biologe Dr. Martin Kreuels erzählt, der sich mit Spinnen sehr, sehr gut auskennt. Mindestens 60 Meter entfernt, sonst kommen sie zurück. Und ja, es ist immer noch ein Mysterium, wie die das machen.
Man vermutet, dass das über so eine Art Lichtsteuerung geht. Ähnlich wie bei den Bienen, die sich ja auch anhand des Sonnenstrahlenlichts orientieren können, vermutet man, dass das bei Spinnen auch geht. Dass sie sich einfach daran orientieren und dann einfach den gleichen Weg wieder zurücklaufen. Mhm.
Vermutung, sagt der Wissenschaftler. Ist man in der Spinnenforschung noch nicht so weit, oder?
Ja, genau. Das liegt daran, wie Spinnen so aufgebaut sind. Erstmal sind sie sehr klein, also die meisten zum Glück. Ne? Und ein wahnsinnig gutes Instrument bei Spinnen ist, dass sich manche anhand ihrer Körperflüssigkeit fortbewegen. Quasi mit so einem hydraulischen Raketenstrahl. Das heißt, solche Spinnen, die haben einen sehr hohen Körperdruck, sind also voll mit Flüssigkeit gepumpt. Und wenn du da irgendwie so eine kleine, mini-kleine Spinnenforschungssonde installieren willst, dann platzt das Ding, ehrlich gesagt, und es stirbt. Also Spinnenforscher haben es nicht einfach, deshalb müssen sie sich aufs Beobachten verlegen.
Und was beobachten sie denn da, das ihnen zeigt, dass die Spinnen so schlau sind?
Also es gibt viele Beispiele. Die Portia fimbriata-Spinne zum Beispiel, die isst gerne andere Spinnen, die aber denen super gefährlich werden können. Die machen dann Folgendes, die klopfen am Netz ihrer Beute an und dann denkt die Spinne, oh lecker, kommt irgendwie Essen, hat sich in meinem Netz verfangen. Und die geht dann da natürlich hin. Und diese andere Spinne, die angeklopft hat, die hat sich mittlerweile versteckt auf einem Ast weiter oben. Und die seilt sich dann genau an der Stelle ab, wo sie hingeklopft hat und wo die Beute dann hingelaufen ist.
Also die eine frisst die andere, weil sie denkt, das ist Essen. Das ist ekelig, aber auch faszinierend.
Ja, ja schon. Und das zeigt, wie intelligent Spinnen sind. Weil da kommen ein paar Sachen zusammen, die man selbst bei Säugetieren und Vögeln oft gar nicht findet. Impulskontrolle ist die eine Sache. Also die Spinne sieht ja ihre Beute, sagt sich aber, nee, ich muss mal abwarten, damit das klappt. Dann hat sie dreidimensionale Wahrnehmung des Raumes, also ein guter Orientierungssinn. Und dann muss sie sich ja auch noch diesen angepeilten Weg bis zum Angriff merken.
Bei einem sehr kleinen Gehirn, oder?
Ja, du würdest auch Gehirn sagen. Ne? Hätte ich auch. Ich habe auch den Spinnenforscher gefragt, bisschen peinlich, wie ist denn das so mit der Intelligenz bei so einem kleinen Gehirn? Aber Martin Kreuels klärt uns erstmal auf, dass das bei Spinnen irgendwie anders ist.
Naja, es ist nicht wirklich ein Gehirn, sondern es ist eher so ein Strickleiter-Nervensystem ist das. Also es sind verschiedene Knotenpunkte im Kopf, im Körper, die Informationen abspeichern. Und viele Sachen sind einfach reduziert. Es geht halt nicht alles, ne? Sprache und sowas ist alles nicht vorhanden, Häuser bauen in der Regel auch nicht. Aber so normale Instinktleistungen, die gehen halt ganz gut und daran orientiert sich die Spinne und arbeitet damit eben in der Natur.
Wäre auch fies, wenn die sprechen könnten, ne? Geht aber nicht. Also die krasseste Geschichte, die ich aber trotzdem heute gelesen habe, das war eine gute alte Hausspinne aus Bielefeld. Da hat ein Spinnenforscher von der Uni beobachtet, dass eine Spinne ja in so ein offenes Glas reingefallen ist. Da kommt die ja normalerweise nicht alleine raus, Wände sind zu glatt. Und die hat sich dann so eine Art Wendeltreppe gebaut aus ihrem eigenen Material. Hinten raus, ne? Also mit dem sie eigentlich so Spinnennetze baut. Und diese Spinnennetz-Wendeltreppe ging dann vom Glasboden nach oben in Richtung Ausgang. Sie ist bis zur Hälfte gekommen. Dann hatte sie leider kein Material mehr, ist gestorben. Also es hätte sie mit mehr Nahrung hätte sie das geschafft. Und vielleicht hilft uns das ja, unsere neuen Mitbewohner für den Winter ein bisschen mehr wertzuschätzen, weil die so intelligent sind.
Beeindruckend. Die Spinnen, sie wohnen im Winter ganz gerne bei uns, auch wenn sie viele eklig finden, sagen wir. Sieh mal Schmidt, sie sind super nützlich, killen Schädlinge in der Wohnung und sind auch noch schlau.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova-Hörer Martin schreibt an mail@deutschlandfunknova.de. Er vermisst aktuell in der Politik, in der Presse und in der Wissenschaft auch eine Diskussion über eine langfristige Corona-Strategie. Martin, vielleicht haben wir da was für, denn die Ampelparteien haben Pläne, wie es weitergehen soll mit den Corona-Maßnahmen. Und Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio hat die Pläne schon mal für uns gescannt. Ende des Monats läuft ja, Volker, die epidemische Notlage aus. Klären wir erstmal das, was das bedeutet.
Ja, Thilo, aber um gleich auf die Frage des Hörers einzugehen, eine Langfriststrategie wird das wahrscheinlich auch nicht werden, denn das, was die potenziellen Ampelkoalitionäre wollen, das soll bis Ende März halten und unter einer Langfriststrategie stellt er sich sicherlich was anderes vor. Mhm. Aber wenn nichts geschieht, dann endet die epidemische Lage tatsächlich am 25. November und der Bundestag muss oder müsste in jedem Fall etwas Neues beschließen als Ersatzhandlung oder Ersatzinstrumentarium. Und genau darum haben sich jetzt die Ampelkoalitionäre gekümmert, weil sie ja die Mehrheit im neuen Bundestag bilden. Die alte Koalition hätte ja keine Mehrheit mehr, könnte es nicht mehr verlängern. Und insofern geht es jetzt darum, einen neuen Instrumentenkasten zu finden, mit dem man die sich zuspitzende Lage bewältigen kann. Und klar ist für die Koalitionäre oder die potenziellen Koalitionäre, muss ich ja noch sagen, zumindest eines, es soll keine Lockdowns, keine Schulschließungen und auch keine Geschäftsschließungen mehr geben. Also diese ganzen Extremmaßnahmen, mit denen wir im letzten Winter noch konfrontieren waren, weil es keinen Impfstoff gab beispielsweise, die sollen komplett wegfallen, weil mittlerweile ja 2/3 der Bundesbürger definitiv doppelt geimpft und damit geschützt sind. Und damit entfällt für die Koalitionäre da die rechtliche Grundlage. Deshalb gibt es einen Ersatzkatalog, der vieles vorsieht, aber eben keine drastischen Maßnahmen.
Ja, lass mal da reinblättern. Was wollen denn SPD, FDP und Grüne machen, um die Pandemie in den Griff zu bekommen?
Naja, die klassischen Abstands-Aha und ganzen Hygieneregeln, die sollen natürlich weiter gelten. Es soll auch überall 3G-Regeln mit intensiven Testungen geben. Gerade in den Alten- und Pflegeheimen soll intensiv getestet werden. Und an dem Papier wurde bis zuletzt gefeilt und offenbar gibt es auch noch weitere Punkte, das hat heute die grüne Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erläutert, die auch noch mit einfließen sollen.
Wir werden uns zusätzlich angesichts der Dynamik über weitere Maßnahmen verständigen müssen. Wir müssen schützen die Intensivstationen. Das heißt, wir werden wieder eine Vorhalteprämie machen müssen dafür, dass wir genügend Intensivbetten zur Verfügung haben. Wir müssen uns dringend unterhalten über kostenfreie Tests und wir müssen uns über einen Schutz am Arbeitsplatz unterhalten. Ich glaube, dass es nur geht, wenn man sagt, es muss mindestens eine 3G-Regelung am Arbeitsplatz geben. Wir werden wieder mehr ins Homeoffice gehen müssen etc.
Und über die Corona-Tests, beispielsweise die kostenfreien, die ja im Oktober noch abgeschafft wurden. Das war eine Initiative von Gesundheitsminister Jens Spahn. Über die wurde heute noch mit dem Gesundheitsminister verhandelt, weil das natürlich eine Finanzierungsfrage ist, wo der Bund einsteigen muss. Und die Intensivstationen, die laufen ja in jüngster Zeit tatsächlich wieder ganz schön voll an manchen Orten. Und auch da werden jetzt neue Vorhaltepauschalen wieder eingeführt werden müssen, weil man eigentlich die Hoffnung hatte, man bräuchte das in der vierten Welle nicht. Aber offenbar ist die die Zahl der Ungeimpften dann doch noch so hoch, dass die Zahlen explodieren, anders als wir uns das vorgestellt haben.
Also strenge Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie, auch hier Fehlanzeige. Das war ja mehr oder weniger auch so das Gefühl, das einige hatten nach der Gesundheitsministerkonferenz der Länder letzte Woche, dass da nicht hart durchgegriffen wird. Jetzt ist es ja schon recht seltsam, dass SPD, FDP und Grüne das beschließen. Sie sind ja noch nicht an der Regierung. Wie geht das da weiter?
Ja, das Ganze wird jetzt in der Sondersitzung des Bundestages am kommenden Donnerstag zum ersten Mal verhandelt. Das soll dann auch noch nicht das letzte Wort sein. Auch da wollen sich die Koalitionäre von den MPKs, den Ministerpräsidentenkonferenzen, beschließen, die die Sachen einfach beschlossen haben und übers Land gebracht haben. Danach soll es einen Hauptausschuss im Bundestag geben mit Fachleuten, wo das alles doch mal verhandelt wird. Und bis zur zweiten und dritten Lesung am 18. November soll es da auch noch Veränderungsmöglichkeiten geben. Also die Koalitionäre zeigen sich da offen für Ideen und Ergänzungen. Und dann soll sogar der Bundesrat in der kommenden Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um das dann verabschieden zu können. Man hat sich sogar noch ein bisschen mehr Zeit gegeben. Bis zum 24. November muss das unter Dach und Fach sein, weil am 25. November läuft die alte epidemische Lage aus. Und bis dahin eben braucht man eine Nachfolgeregelung, mit der alle Seiten leben können und die vor allem wirkungsvoll ist.
Also viele Termine, die wir drauf haben, sollten Ende des Monats Auslauf der pandemischen Lage nationaler Tragweite und die möglichen Koalitionäre SPD, FDP, Grüne haben heute vorgestellt, wie sie Corona in den Griff kriegen wollen. Allerdings erstmal bis Ende März. Das, was sie da vorhaben, gilt so lange. Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio mit den Infos dazu. Danke, Volker.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich halte mich dran, sagt der reichste Mann der Welt, egal was dabei rauskommt. Elon Musk hat seine Twitter-Follower abstimmen lassen. Frage, soll er 10% seiner Unternehmensanteile von Tesla verkaufen oder nicht? Hintergrund ist, dass nur verkaufte Aktien besteuert werden und er so eigentlich öffentlich darüber abstimmen ließ, ob er mehr Steuern zahlen sollte. 3,5 Millionen Menschen haben mitgemacht, sagen die Mehrheit, 59%, sagt, verkauf das Ding, mein Lieber. Warum gibt Elon Musk, haben wir uns gefragt, so eine Entscheidung überhaupt ab? Und wäre das auch was für uns, wichtige Lebensentscheidungen einfach weiterzugeben? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler ist noch etwas unentschieden.
Mal eben eine Entscheidung über zig Millionen Dollar Twitter überlassen. Exzentrischer Bullshit oder geniale Idee?
Ich halte das für eine sehr medienwirksame Absicherung einer ohnehin schon getroffenen Entscheidung.
Benjamin Hilbig ist Professor für kognitive Psychologie an der Universität Koblenz-Landau und erforscht unter anderem zu Entscheidungsprozessen. Er sagt, das ist nicht que sera sera, sondern einfach nur PR. Aber das Bedürfnis, Entscheidungen zur Abstimmung zu bringen, ist ja ungeachtet dessen, ob Elon Musk tatsächlich Mensch oder Cyborg ist, erstmal menschlich.
Schwarmintelligenz. Soll ich heute aufstehen oder einfach im Bett bleiben?
Da stimme ich doch jetzt mal für Liegenbleiben ab. Ergebnis: Aufstehen 31%, Bett bleiben 69%.
Welches Outfit für mein Date heute Abend? Schwarzer Pullover oder Hemd und Jackett?
Auf jeden Fall Pullover. Aber warum sowas überhaupt zur Abstimmung bringen?
Ich glaube, dass für die meisten Menschen die Frage des Aufstehens oder des Anziehens eine, sagen wir mal, lösbare Herausforderung ist.
Wir brauchen keine Hilfestellung, sagt Hilbig, aber wir wollen sie gerne. Also alles nur unterhaltsamer Quatsch?
Ob es unterhaltsamer Quatsch ist, das geht mir jetzt auch wieder zu weit, denn ich glaube, dass dem schon ein normales und auch an sich gesundes Bedürfnis zugrunde liegt. Nämlich sein Leben und die Dinge, die einem so passieren und auf einen zukommen, zu teilen mit anderen Menschen.
Feedback zu alltäglichen Dingen, die wir tun, unser Leben teilen, in Real Life sowie online. Das schürt unser Gemeinschaftsgefühl. Aber was ist denn mit Entscheidungsmacht abgeben bei großen, potenziell lebensverändernden Entscheidungen? Ich habe ja oft das Gefühl, ich wüsste für meine Freundinnen sehr viel besser, welcher Job, welche PartnerInnen.
Wobei, da müssen wir also vorsichtig sein. Zum einen wissen wir, da gibt es also wirklich psychologische Forschung schon seit Jahrzehnten, die meisten von uns meinen, dass sie die meisten Dinge besser könnten als die meisten Leute.
Okay, ertappt. Dunning-Kruger heißt der Effekt, der besagt, dass wir uns alle für überdurchschnittlich schlau halten, wenn das statistisch gesehen völlig unmöglich ist. Nicht gerade schmeichelhaft. Aber immerhin bin ich nicht alleine mit meiner Pseudo-Weisheit. Aber was heißt das jetzt? Muss ich meine eigenen Entscheidungen immer selbst treffen?
Natürlich gibt es Situationen, wo ein unbefangener Blick von außen hilfreich sein kann.
Die Krux an der Geschichte ist, so Hilbig, die Unbefangenheit.
Freunde, Bekannte und Verwandte sind natürlich in keinster Weise unbefangen.
Gerade unsere engen Freundschaften suchen wir ja nach Gemeinsamkeiten aus. Wenn die jetzt alle sagen, das ist die richtige Entscheidung, mach das so und so.
Kann das dazu führen, dass man sich sicherer ist, sich richtig entschieden zu haben? Das ist aber eine trügerische Sicherheit.
Der neutrale Blick von außen, der die Entscheidungsqualität wirklich beeinflussen könnte, der existiert, wenn überhaupt, nur bei Außenstehenden, die eben nicht alles über uns wissen. Million-Dollar-Idee für ein Startup. Eine unbeteiligte Fokusgruppe zur optimalen Entscheidungsfindung.
Ja, die Idee gab's schon. Das ist keine so neue Idee.
Neben dem Punkt, dass das extrem teuer und wenig lukrativ wäre, sagt Hilbig, würden uns diese Entscheidungen aber aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht gefallen.
Niemand will von einer unbefangenen Jury und erst recht schon nicht von irgendwelchen Experten wirklich gesagt bekommen, was zu tun oder zu lassen ist, weil die meisten Menschen genau wissen, dass sie dann zu hören kriegen, was sie nicht hören wollen.
Braucht die Anschaffung eines Autos wirklich diese Fernreise? Bin ich verantwortungsvoll genug für einen Hund? Vielleicht sogar für ein Kind? Oft gibt es im Leben ohnehin kein objektives richtig und falsch. Und genau darin liegt meist auch die Schönheit von Entscheidungsfreiheit.
Das ist ja das fundamentale Dilemma jeder Entscheidung, dass wenn sie einmal gefällt ist in die eine oder andere Richtung, wir ja nie rausfinden werden, was gewesen wäre.
Daraus folgt etwas, was ich tatsächlich mal hilfreich finde. Wir sollten Entscheidungen weniger als das eine Szenario versus das andere Szenario verstehen, sondern vielmehr als eine Entscheidung für den Moment, für oder wider ein Gefühl, das uns die Entscheidung gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, das gibt es im Turnen schon mal häufiger, dass man mit 15, 16 Jahren an einer Weltmeisterschaft teilnimmt. Im Darts hat das jetzt Fabian Schmutzler geschafft. Er wird zweitjüngster Teilnehmer in der Geschichte der Darts-Weltmeisterschaft. Qualifiziert hatte sich am Wochenende, da hat er das WM-Ticket gelöst. Elmar Paulke, Kommentator beim Online-Streaming-Dienst The Zone, hat das mitverfolgt und sagt: Das ist ein fetter Einstieg. Elmar, du traust Fabian viel zu, höre ich daraus.
Ich glaube, bezüglich der WM dürfen wir gar nicht von wir trauen ihm viel zusprechen. Jetzt geht es echt erstmal darum, wer hat das dahin geschafft? Mhm. Man muss sich vorstellen, Fabian Schmutzler, der hat noch nie vor mehr als 400-500 Zuschauern gespielt. Der hat noch nie auf einer großen Bühne gestanden. Jetzt geht er in den Ellie Palace, in den legendären Alexandra Palace zum größten Turnier der Welt. Das ist von 0 auf 100. Ja. Und das wird natürlich für den wahnsinnig beeindruckend sein. Und da müssen wir erstmal abwarten. Denn jetzt das Erreichen dieser WM ist wirklich eine kleine Sensation. Das muss man wirklich so sagen. Auch wenn der Begriff häufig überstrapaziert ist. Was jetzt kommt, ist eigentlich alles Bonus. Also er wird jetzt eine riesen Erfahrung sammeln können. Etwas, woraufhin Dartspieler wirklich jahrelang arbeiten und manchmal auch und meistens gar nicht hinkommen. Hm. Er hat das sozusagen im ersten Schwung geschafft und das ist toll.
Würdest du ihm raten, die Schule zu schmeißen und alles aufs Darts zu setzen?
Inzwischen ist es zumindest so, dass es natürlich einen Profi-Zirkus gibt, dass im Jahr 14, 15 Millionen Pfund ausgespielt werden. Du kannst logischerweise vom Darts leben. Die Topstars verdienen siebenstellig, 2-3 Millionen im Jahr. Ob ich jetzt die Schule schmeißen würde? Nein, er soll sie zu Ende machen. Er ist jetzt gerade 16 Jahre alt geworden. Ich meine, auch das muss man sich irgendwie mal vor Augen führen. Der ist 16 geworden jetzt im Oktober. Das war damit die Altersgrenze, mit der ein Turnier der PDC, dieses Profiverbandes, spielen durfte. Mhm. Der spielt sein allererstes PDC-Wochenende, spielt insgesamt 6 Turniere, gewinnt 2 Turniere davon und steht in noch einem Finale. Mhm. Selbst die Engländer reiben sich die Augen und sagen, wer ist denn das? Von denen habt ihr noch nie was erzählt. Und der ist jetzt plötzlich da. Also der ist da rein katapultiert. Und natürlich Schule weitermachen. Der ist heute Morgen auch ganz normal zur Schule gegangen. Ist alles wie immer ist heute gewesen.
Ja, man kann ihm ja nur wünschen, dass er das alles ausblendet und eben dann eine ruhige Hand behält. Wie alt sind denn die meisten Darts-Profis?
Die Top-Spieler sind zwischen Mitte 20 und Mitte 30, vielleicht Ende 30. Wir haben einige auch über 50. Das ist das Schöne ja im Darts. Das ist irgendwie ja so ein Sport, den du auch wirklich ins hohe Alter spielen kannst. Wenn wir von dem legendären Phil Taylor gesprochen haben, der hat so seine Karriere mit 2,53 beendet. Wir haben noch einen aus den Top 20, der ist 55, Mervyn King. Aber normalerweise so zwischen 20 und 30. Das Einstiegsalter wird immer jünger. Einfach auch deshalb, weil inzwischen viel mehr Geld im Pott ist und du ein Profi-Dasein leben kannst. Das war vor 15 Jahren noch überhaupt nicht denkbar. Mhm. Und von daher sind das jetzt neue Möglichkeiten, die da sich ergeben haben, die kreiert worden sind, weil auch das System sich stark verbessert hat. Und dadurch jetzt halt auch die Möglichkeit für den Fabian, so früh da in Richtung Ellipelli zu marschieren.
Ich meine, du hast einen guten Einblick und jetzt sagst du hier, dass man davon durchaus leben kann als Profi. Wie ist das in der Szene in Deutschland? Gibt es da viel Nachwuchs?
Der Nachwuchs kommt. Wir haben 3-4 reine Profispieler. Die eins zur Zeit ist Gabriel Clemens aus dem Saarland, aus der Nähe von Saarbrücken. Der ist so die Nummer 25 der Welt. Mhm. Der hat ein 6-stelliges Einkommen im Jahr. Der kann davon sehr, sehr gut leben. Mhm. Jetzt kommt so allmählich eigentlich die Generation, auf die wir schon lange hoffen. Also wir haben ja gemerkt, so 2008, 9, 10 ging es los mit dem Boom in Deutschland. Dann wurden die Einschaltquoten immer höher. Jetzt gab es die Turniere mit 10, 12.000 Zuschauern am Wochenende. Und jetzt endlich kommt diese Generation nach, die damit groß geworden ist, die das im Fernsehen gesehen hat und die jetzt selbst viel an Bord steht. Und das ist jetzt natürlich eine interessante Generation. Man stellt sich ja irgendwie die Frage, wenn wir davon ausgehen, also die Niederlande mit irgendwie 17.000 Einwohnern oder 18.000, die haben so viele Topspieler, warum haben wir das nicht mit 80 Millionen? Mhm. Habe ich gerade 17.000, 18.000 gesagt, ich meinte natürlich Millionen. Mhm. Und wir in Deutschland haben 80 Millionen und wir kriegen irgendwie es nicht hin, dass wir mal einen aus den Top 10 haben. Das kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein. Und es ist eine Frage der Struktur. Mhm. Und diese Struktur ist inzwischen geschaffen worden. Junge Spieler können also auch jetzt Turniere spielen, viele Turniere im Jahr spielen, wo sie gegen internationale Spieler antreten. Und dadurch werden die gut und immer besser und sind dann irgendwann auch im Profizirkus mit dabei.
Immer abschließend noch eine Zeitfrage. In der Tat, diese WM im Ellipelli geht vom 15. Dezember bis zum 3. Januar. Das ist ja schlimm für alle Teilnehmer. Da ist ja Weihnachten und Silvester weg.
Ist alles dabei. Das ist so. Man hat das immer schon so gemacht, dass man die Weltmeisterschaft genau dorthin gelegt hat. Aha. Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass man weiß, da gibt es eigentlich nichts anderes. Und der Zuschauer, auch zu Hause, der hat alle Filme dann gesehen. Es sind alle Familienfeste zu Ende gebracht worden. Und dann kannst du dich voll und ganz auf den Harz konzentrieren. Und dadurch erhält dann auch diese WM so einen Fokus. Ne? Auch bei uns in Deutschland ja inzwischen. Mhm. Das ist natürlich ein Ding. Aber du fährst halt hin und spielst die erste Runde, fährst Weihnachten wahrscheinlich nach Hause, weil du die zweite Runde erst am 28. spielst. Das ist wirklich auch für die Spieler gefühlt wie 2-3 Turniere so ungefähr, was sie normalerweise kennen. Und von daher auch eine ganz besondere Situation.
Fabian Schmutzler ist auf jeden Fall mit dabei, wird zweitjüngster Teilnehmer in der Geschichte dieser Darts-WM in London. Elmar Paulke mit den Infos dazu, Kommentator beim Online-Streaming-Dienst The Zone. Bin gespannt, wie es für ihn ausgeht. Elmar, danke erstmal fürs Gespräch. Gute Woche.
Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.